Ja, lieber Vigeli, grüezi miteinander und danke für die Einladung. Nun ja, ich lasse mir gern was vorgeben, was ich draus mache, ist was anderes. Möchte nur noch eine Bemerkung vorausschicken über die Langeweile, wenn man ständig an einem Ort ist. Ich kann Ihnen sagen, ich bin sehr viel unterwegs. Gibt nichts Langweiligeres, als auf Flughäfen rumzuhoppen. Also, Langeweile kann auch ein sehr relativer Begriff sein. Es gibt ja Menschen, die mitten in dem ganzen Trubel, gehen Sie mal in eine Disco rein, wie viel langweilte junge Menschen dort herumhoppen. Obwohl größtes Leben um sie ist. Und sie gehen dann irgendwo anders hin, in ein Kloster und fühlen und finden dort erfüllte, frohe Menschen. Nicht nur, aber es gibt vor allem auch. Nun, zunächst einmal die Frage, es ist ja doch bezeichnend, wie schafft es eine Gemeinschaft, 1400 Jahre alt zu werden, 1400 Jahre zu leben und zu überleben, sogar mit der Hoffnung und mit einem gesunden und gewachsenen Selbstbewusstsein, es geht auch weiter in die Zukunft. Wir haben zwar unsere Probleme, die Leute sind immer rasch am Jammern. Es ist ja manchmal auch so, dass eine Generation fast aussterben muss, weil sie nicht fähig ist, sich zu bewegen. Da muss die Junge wieder ranwachsen. Ich denke an die Insel Reims, die noch älter ist. Und dort gibt es eine Zisterziensergemeinschaft, die war 1992 auf 5 Mönche zusammengeschrumpft. Und dann kamen 3 junge Männer von der Communauté de Jérusalem an, traten dort ein, es sind heute 92 Mönche. Sie haben allerdings das ganze Heft auch in die Hand genommen, eine völlig neue Denke reingebracht, vor allem der zwischenmenschlichen Beziehung. Ich werde nachher noch etwas darüber reden. Wir haben ja immer schön gemeint, man muss alles brav erfüllen. Die eigentliche Aktivität einer Gemeinschaft ist untergegangen, aber darüber später. Die Frage ist nun, wie sollen wir in die Zukunft gehen oder wie konnten wir das so lange überdauern, überhaupt unser Orden mit seinen 1500 Jahren als erratischer Felsblock in einer Brandung, unverändert in den Wogen, wie manche es sagen, in den Wogen der Geschichte oder vielleicht auch in steter Veränderung. Pantarei, hat Heraklit gesagt, alles fließt. Und darin doch auch das Stabile zu finden, wie auch in einem Meer, das ständig in Bewegung ist und trotzdem dasselbe bleibt, inmitten aller aufgewühlten Wellenbewegung. Ich möchte noch keine Antwort darauf geben, sondern eher die Frage im Raum stehen lassen. Zumindest war es nicht irgendeine Vorgabe, meinetwegen so ein schönes Kloster gebaut und jetzt diktiert Ihnen das Denkmalsamt, wie es zu bleiben hat für alle Ewigkeit. Das ist sicher kein Garant für die Ewigkeit. Es gibt einen, der unser Fels ist und das ist Jesus Christus. Das ist die Mitte unserer Gemeinschaft. Und erst wenn wir das wieder neu entdecken, wir haben es fast vergessen, weil es so selbstverständlich ist. Erst wenn wir das wieder neu entdecken, Christus als das Zentrum, als den Fels in der Brandung, als die Quelle des Lebens, dann versiegt diese Quelle versiegt nie. Und genau deshalb werden unsere Klöster weitergehen, wenn wir offen genug sind. Denn das Denkmalsamt, ich möchte jetzt über die Denkmalsämter nicht schimpfen, denn diese haben ja auch ihren Wert und ihre Bedeutung für die Konservierung wichtiger Dinge. Und manchmal gibt es ja auch dumme andere Menschen, und die, sondern ich möchte nur eines sagen: Wir orientieren uns als Mönche nicht an Steinen, nicht an Papier und nicht an Holz, so schön das alles sein mag. Wenn man gerade ins Archiv meinetwegen von St. Gallen eintritt, ist ja alles wertvoll. Für uns sind die Menschen das Wertvolle. Und noch mehr ist es Jesus Christus. Daran orientieren wir uns. Und wenn wir das vergessen, verlieren wir unsere Kultur. Und das ist der Garant für unsere Zukunft. Wir lieben die Kunst unserer Altvordern. Das sind Zeugen ihrer Spiritualität. Das sind Zeugen ihrer Gottesfurcht und ihrer Gottesliebe. Schauen Sie sich nur mal die Altäre hier in der Kirche an. Das sind Zeugen des Glaubens. Die wollten keine Denkmäler errichten. Ein Denkmal wollte Michelangelo errichten für Julius II. Aber das ist ein Grabmal, meine Damen und Herren. Und es bleibt ein Grabmal, blickt nach hinten. Und dieses Grabmal wird nichts in die Zukunft bringen, sondern nur eine Erinnerung und natürlich ein wunderbares in sich stehendes Kunstwerk. Wobei wir noch eines schon gleich berücksichtigen dürfen. Genau in San Pietro in Vincoli, dort hat es seinen Platz, dort gehört es hin. Und es braucht die ganze Umgebung. Das kostbare Erbe, das wir pflegen, ist also nicht in sich ein Teil. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel heute in ein modernes Museum gehen, gehen Sie in Guggenheim Museum oder sonst wo hinein, oder auch in Zürich, da, wenn Sie da die Steine vom Beuys da stehen haben, die Ölsteine, ja, schaut alles gut aus, aber das ist ein in sich stehendes Kunstwerk. Und das ist ein religiöses Kunstwerk nicht. Schauen Sie mal in die Museen hinein, das tut mir furchtbar weh, muss ich Ihnen sagen, wenn ich in so ein Museum des Mittelalters gehe, ein Altar neben dem anderen, ein religiöses Bild oder eine Figur neben der anderen. Gehen Sie nach Berlin, da haben Sie kostbarste Sachen rumhängen. Aber es tut weh. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Der Ursprungsort, für den und aus es geboren ist und aus dem heraus es gewachsen ist. Vielleicht kennen Sie die Maria Himmelfahrt oder die Aufnahme Mariens in den Himmel von Tizian in der Franziskanerkirche in Venedig. Wenn Sie hinten reinkommen, abends bei der Dunkelheit, dieses Rot, das da aufleuchtet, vorne mitten in der Kirche, faszinierend. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Bild wird rausgenommen und in ein Museum gestellt. Total weg. Ist alles zerstört. Auf dieses Bild, dann brauche ich gar nicht mehr das Bild anschauen. So ist es ein großartiges Bild, ein Ausdruck des Glaubens, über das ich mal eine ganze Meditation fürs bayerische Fernsehen gemacht habe. Daher liegt mir das natürlich sehr am Herzen. Aber wir Benediktiner, wir pflegen die Dinge wirklich als kostbares Erbe, unserer Altvordern, aber auch einer ganzen Region. Denn die Kunst, die Sie hier finden, die finden Sie nicht so schnell woanders. Die ist ja auch geprägt durch die Mentalität Ihrer gesamten Altvordern, Ihrer gesamten Vorgänger, Ihrer romanischen Generationen hier, durch die ganzen Generationen hier durch. Allein schon, wenn Sie in die Kirche reinkommen, den vielen Granit sehen, den ungeschliffenen. Es ist etwas Großartiges, die Natur so knallhart zu erleben. In Rom, wir haben zum Beispiel in Sant'Anselmo auch lauter Granitsäulen, aber sie sind wunderbar geschliffen. Schaut ganz anders aus. Hier dieses Widerständige Und ich würde sogar sagen, das ist der Mensch, dieses Widerständige. Und alles Geschliffene soll schon an die Ewigkeit erinnern. Ich weiß nicht, ob die Ewigkeit auch so geschliffen sein wird. Und weil nun ein solches Kunstwerk, das ist das Kunstwerk der Mönche und für die Mönche, die haben sich ja auch die Künstler herbeigeholt, aber es ist ein Ausdruck auch des Glaubens von Graubünden. Nicht nur der Ausdruck des Glaubens dieses Klosters. Und wenn wir nun daran gehen wollen, so etwas zu erhalten, dann ist es eigentlich nicht nur die Aufgabe eines Klosters, dafür aufzukommen, sondern einer ganzen Region. Ich habe schon in anderen Klöstern gesagt, auch zu Denkmalsämtern, liebe Leute, das ist so teuer, das zu erhalten. Ihr habt uns aber die ganzen Latifundien weggenommen, mit denen man früher die Dinge erhalten hat. Wir haben die Gelder nicht mehr. Wenn euch an diesen Kunstwerken etwas liegt, seid ihr mitverantwortlich. Und deshalb kann man nicht einfach nur sagen, jetzt lädt die Kirche etwas auf den Staat ab. Nein, nein. Und der Staat verdient heutzutage enorm viel an diesem Ausdruck, am Ausdruck der Frömmigkeit früherer Generationen bis zum heutigen Tag. Deshalb kommen viele Touristen ins Land. Und die lassen dann auch viel Geld zurück. Sie wissen, dass Tourismus eine eigene Industrie ist. Also das darf man ruhig einmal auch so sehen. Aber ich sehe es auch wieder vom Menschlichen her. Ist es nicht etwas Großartiges, was Menschen über ihre Generation, über den Tod hinaus noch bewirken? Dass sie Menschen noch heute erfreuen, dass ihre Äbte und Mitbrüder vor x 100 Jahren etwas hierhergestellt haben, woran wir uns heute erfreuen dürfen. Woran auch ich mich heute beim Gottesdienst, beim Gedächtnisgottesdienst für Pankraz selig erfreut habe. Das ist ein Geschenk unserer Altvordern an uns. Und etwas hinstellen zu können, was sogar über Jahrhunderte hinaus wirkt, wir vergessen das. Wir sind so kurzsichtig. Unsere Lehrer jammern in der Schule, wenn sie ihre Probleme mit den Schülern haben. Ich bin gestern bei dem KMU-Tag wieder einigen ehemaligen Schülern von hier begegnet, die begeistert sind, wie das Kloster auch ihr Leben mitgeprägt hat. Die Lehrer sind vielleicht schon tot zum Teil, die hören nichts mehr davon. Aber das ist es. Wir denken, als Benediktiner sagen wir oft scherzhaft, wir denken in Jahrhunderten. Aber ich meine es auch in Ehrfurcht der Jahrhunderte. Auch in Dankbarkeit gegenüber früheren Generationen. Und deshalb pflegen wir ja auch gerne solche Dinge. Mir ist mal rausgerutscht bei einem Vortrag, der heilige Mozart. Ich würde sagen, der ist ein echter Heiliger, auch wenn er nicht im Kirchenkalender steht. Was der nach 200 Jahren noch Menschenherzen erfreut, ja, kann man denn wirklich was Besseres noch tun nach seinem Tod? Und schon zu seinen Lebzeiten, da hat er natürlich noch ein paar andere Dinge getrieben. Aber die sind längst verziehen. Denn Papst Franziskus spricht ja immer davon, dass wir es mit einem barmherzigen Gott zu tun hätten. Und Gott wird grinsen und sagen, komm, lass mal deine Musik noch mehr hinauswirken. Dass wir endlich auch einmal die ganze Spannbreite erkennen, der Wirkung einer Gemeinschaft. Das nenne ich Nachhaltigkeit. Eine Nachhaltigkeit von 1400 Jahren, wenn man sich das mal vorstellt. Längst bevor Ende des 18. Jahrhunderts der Ausdruck Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft geprägt worden ist. Also nur das zu schneiden, was nachwächst. Wir machen es anders. Das machen wir auch, dass wir natürlich auch heutzutage hier unsere Biolandwirtschaft pflegen und lauter solche Vorgaben haben. Aber wir machen eigentlich unsere Nachhaltigkeit in einem anderen Sinne. Im Sinne der Großzügigkeit, die nicht berechnet, die geradezu verschwenderisch investiert in die Zukunft. Ich sage es auch bei jungen Menschen, was sie in der Schule tun als Lehrer oder auch als Eltern, es gibt keine bessere Investition als ihre Energie und ihr Geld in die Zukunft junger Menschen hineinzustecken. Das ist nachhaltige Investition. Nicht das, was die Banken ihnen da vorgeben. Auch nicht eine höhere Provision oder sonst etwas. Manchmal könnte ich das in St. Anselmo zwar auch vertragen für unsere Renovierungen, aber gut, wir haben gelernt, einfach Bettelmönche dann zu werden. Aber mal zu sehen, die Nachhaltigkeit. Übrigens, heute feiern wir Monte Cassino ist sehr traurig, dass ich nicht heute in Monte Cassino bin, aber sie sind mir schon zuvor gekommen hier vor einem Jahr. Ich habe es Ihnen geschrieben, den anderen. Heute wird in Monte Cassino der 50. Jahrestag begangen der Erklärung Paulus VI., dass Benedikt der Patron des Abendlandes sei. Ich bin damals selber als Kantor dabei gewesen. Ich wäre insofern heute auch gerne in Monte Cassino gewesen. Aber es gibt ja auch noch eine andere Treue. Und das ist immer wieder auch eine Qualität. Treue zur Tradition, Treue zu einer Gemeinschaft, Treue auch zu diesen Kunstwerken unserer Vergangenheit. Aber das ist ja auch wieder etwas, was heute im Zeitalter der Technik und der Machbarkeit kaum mehr bedacht wird. Eine Treue, die durchgehalten wird. Jedenfalls, wenn ich ein Beispiel der Nachhaltigkeit suche, dann habe ich das schönste Beispiel im heiligen Benedikt. Seine Regel hat unser Abendland geprägt. Natürlich gab es auch noch andere Einflüsse, die ganze Antike auch. Aber unsere Mentalität ist wesentlich und auch die Kunst und auch die Politik, vieles ist durch seine Regel, durch seine Überlieferung des Christentums verbunden mit der griechisch-römischen Bildung hier geprägt worden einfach. Das ist nachhaltiges Wirken. Wenn man sich das vorstellt, der ist schon so lang tot und wirkt immer noch bis heute. Nun, Frage, das ist das Zweite. Wie sollen wir mit unserem Erbe umgehen? Oder wie wollen wir mit unserem Erbe umgehen? Also wir können natürlich sagen, die Kunstwerke hier, wir konservieren sie alle. Wir stellen sie im ursprünglichen Sinne wieder her, am besten unter eine Glasglocke. Das ist dann Restauration. Da wird wiederum das Werk nur in sich selbst betrachtet. Und ich meine, diese ganzen Kunstwerke, die religiösen, sind im Grunde Ausdruck eines Glaubensverständnisses und Teil eines Lebensraumes. Für uns sind also Kunstwerke, so schön sie sein mögen und so kostbar sie sein mögen, keine Konserven, sondern sie sind für uns auch weiterhin, wenn wir sie pflegen und dann vielleicht an besonderen Festtagen herausziehen, sind sie für uns Teil unseres Lebens. So wie man am Sonntag meinetwegen noch besondere Festkleidung anlegt. Die hat man ja auch nicht die ganze Zeit herumliegen. Und unsere Vorfahren, die haben ja auch nicht nur restauriert. Schauen Sie mal in diese Kirche hinein. Was bleibt da von der Romanik eigentlich noch übrig? Die Barockzeit ist ganz wild mit der Romanik und Gotik umgegangen. und hat damit aber auch zum Teil schönste Barockkirchen herbeigezaubert. Wenn ich in Oberbayern bin, denke ich manchmal, Gott sei Dank hat es damals noch kein Denkmalsamt gegeben. Denn die Frage ist ja immer wieder, wie schaffen wir Neues? Und so viel Geld und so viele Möglichkeiten hat man auch nicht, neue Kirchen wiederherzustellen oder hinzustellen. Aber wir müssen auch unserer Zeit es gestatten, dass auch wir diese Werke, die wir aus der Vergangenheit bekommen haben, dass wir auch die wiederum zum Ausdruck unseres Lebens und unseres Glaubensgefühls machen. Wie, das weiß ich auch nicht immer. Ich habe seinerzeit, als ich zum Abprimas gewählt wurde, zu meinem Nachfolger gesagt, mach, was du willst. Du darfst auch heilige Kühe von mir schlachten. Denn das ist ein Zeichen, dass es weitergeht. Es soll ja Leben da sein und nicht ein toter Stein. Und das Ganze soll integriert werden in das zukünftige Leben. Das heißt ja nicht, dass man dann die Dinge zerstört. Wissen Sie, was die Mönche von St. Blasien gemacht haben, als sie vertrieben wurden und nach Österreich gegangen sind, ins Lavantal nach St. Paul? Die haben auf einem Ochsenkarren ihre kostbarsten Dinge, ihre liebsten Dinge mitgenommen. Deshalb haben die dort noch Bücher aus dem 6. Jahrhundert, auch ein Ovid und solche Bücher und kostbarste Kelche aus den frühen Zeiten. Es war ihnen so viel wert, dass sie bei ihrer Flucht das alles mitgenommen haben. Es ist also nicht so, dass das jetzt irgendetwas wäre, sondern sie haben das als ihre Schmuckstücke, fast so wie man von den Eltern die Eheringe oder sonst etwas dann doch mitnimmt aus der Tradition, sagt, das ist mir so kostbar, das ist ein Teil von mir selber. Und so sollten wir auch mit unserem Erbe umgehen. Nun, wir wollen eben, dass weiterhin ein Kloster als Lebensraum für eine Gemeinschaft erhalten. Und nicht nur für die Gemeinschaft, die geht ja viel weiter hinaus. Wir haben die Oblaten, wir haben die Freunde eines Klosters, die Gönner eines Klosters und eine ganze Region. Ich denke an einen sehr schönen Ausdruck vom Ministerpräsident Stoiber zurück, des bayerischen Ministerpräsidenten, des früheren. Als ich zum Abprimas gewählt wurde, hat er mir einen schönen Brief geschrieben, mir gratuliert, hat aber auch bedauert, dass jetzt der geistliche Vater von Oberbayern weggeht. Das zeigt also, wie sehr ein Kloster auch der Ausdruck des Glaubens einer ganzen Region ist, was ich vorher versuchte zu sagen. Also nur etwas museal zu erhalten, verfehlt den Sinn des Kunstwerks. Denn das ist seinerzeit schon nicht als Museumsstück hingestellt worden. Dagegen, wenn Sie heute von Anselm Kiefer oder von Gerhard Richter etwas sehen, sind ja schon zum Teil schon für die Museen fabriziert und kosten ein Schweinegeld. Ja, sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen einer Kunst, die aus dem Glauben heraus wächst, und einer Kunst, die von vornherein für Museen angefertigt ist. Und das eine ist Leben, das andere ist für die Intelligenzia gedacht, für einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Man muss manchmal die Dinge ein bisschen wieder zurechtrücken, aber das hören dann die Leute nicht immer ganz gern. Für mich bedeutet Renovierung nicht Restauration nur im ursprünglichen Sinn, sondern bedeutet ein Kunstwerk wieder so herzustellen, dass es seinen Sinn wieder erfüllt, das heißt wieder in seinen wirklichen Kontext hineinzustellen. Und das ist nicht mehr der alte, sondern ein neuer. ist unser heutiges Leben. Sie sehen, damit wird die Straße geöffnet, auch für eine Zukunft bei allen Renovierungen. Und nun möchte ich, wenn ich schon sage, es ist Ausdruck des Lebens, dann geht es natürlich sehr stark, eben jetzt kommen nicht nur die Denkmalsämter dran, sondern es geht sehr stark an die Gemeinschaften. Welche Gemeinschaft steckt noch hinter, lebt noch vor Ort, steckt noch hinter der ganzen Kunst? Haben wir noch unsere Gemeinde, ein Lebensverständnis, sodass diese Kunst von innen her getragen wird, dass sie nicht nur eine barocke oder romanische oder gotische oder gar neugotische Hülle ist. Und unser Leben besteht eben auch nicht nur aus Gebräuchen und Rubriken, sondern ich denke, wir müssen wieder, das ist die große Herausforderung in unserer Zeit mit allen Umbrüchen, es ist ein Ausdruck der Suche nach Gott. Und zwar nicht nur eines Menschen, sondern von Menschen, die sich zusammengetan haben. Die miteinander ihr Leben teilen. Die miteinander auf die Frage nach Gott antworten. Die erfahren, wie Gott sie liebt, die dann in der Liturgie darauf antworten. Und die dann beieinander sind und ja was tun müssen, sonst wird es langweilig. Und die müssen ja auch überleben. Und dann werden sie auf einmal selber wieder zu Künstlern und großen Wissenschaftlern. Heute wird vieles bei vielem Professionalität verlangt, die wir Klöster und Mönche nicht erbringen können. Es gelingt nur noch für kleine Sektoren. Nun, man hat also versucht, im Zweiten Vatikanum besonders Richtlinien zu geben für die Erneuerungen, auch die Restauration unserer Gemeinschaften. Man hat gesagt, sie müssen sich, das hieß damals schon, an zwei Dingen orientieren, am Ursprungscharisma, an den Quellen, aber auch an der Gegenwart, auf den Geist unserer Zeit oder die Menschen unserer Zeit, so würde ich lieber sagen, unserer Zeit hören. Aber das hat uns eher unsicher gemacht als eine sichere Orientierung gegeben. Ich glaube, wir sind auch heute noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, wir wissen, wo es lang gehen sollte. Es gibt manche Klöster, die haben es in der Restauration im wahrsten Sinn des Wortes versucht. Das sind die konservativen Klöster, die nun leben fast wie im 5. Jahrhundert oder 6. Jahrhundert. Aber nicht merken, dass sie sehr wohl von der Elektrizität und auch vom Telefon abhängig sind. Auch das ist ein Stück Gegenwart, und zwar, ich würde eher boshaft sagen, das ist die Verkörperung gegenwärtiger Romantik und Nostalgie. Es muss aber auch anderes geben. Eine Stabilität, eine Sicherheit aufgrund der Tradition und unsere Sicherheit, dass wir in die Zukunft den Weg führen, ist, wie ich eingangs sagte, Jesus Christus. Was uns bewegen muss, eigentlich ist, dass wir all unseren eigenen Wünschen entsagen, denen nach Nostalgie, denen nach Vergangenheit, aber auch denen nach einer platten Anpassung. Und dann stehe ich wieder da, ich weiß es nicht. Und das Entscheidende ist dabei, ich suche aber Christus. Es geht nicht um irgendwelche Vorlieben. Denen muss ich entsagen, sondern es muss eine neue Suche wieder passieren aufgrund der Liebe zu Christus. Eine neue Dynamik muss wieder aufkommen. Ich nenne noch ein paar Dinge dazu. Der heilige Paulus, wenn wir einen dynamischen Menschen kennen, dann ist es er. Und was hat er gesagt? Caritas Christi Urgenos. Die Liebe Christi drängt uns. Sowohl die Liebe zu Christus drängt uns, aber auch seine Liebe in uns drängt uns. Das schiebt uns sozusagen, das ist der Motor. Und der heilige Benedikt hat eigentlich was Ähnliches gesagt. Der Liebe zu Christus nichts vorziehen, da kommt es sehr deutlich zum Ausdruck. Und wenn Sie mal so von Gregor dem Großen den heiligen Benedikt sich anschauen, wie er sein Leben beschreibt, da kommt eine Begeisterung für Christus zum Ausdruck durch das ganze Leben. Und Benedikt ist die ganze Zeit auf der Suche. Benedikt hockt nicht ewig vom Anfang bis zum Schluss in seinem Kloster. Er hat sehr lange gebraucht, bis er seinen Weg gefunden hat. Das ging auch über verschiedene Wege. Aber man verspürt dahinter die Begeisterung für das grundlegende Ideal der Christusnachfolge. Und das ist, wird immer wieder verschieden verkörpert werden, auch durch in anderen Orden. Nun, wir haben auch in späterer Zeit, ich denke an Ihre Gründer, wie war es denn mit Columban eigentlich? Der ist ja aufgebrochen da drüben von Wales und Irland. Sind ja alles Leute gewesen, die alles zurückgelassen haben. Peregrinatio propter Christum. Sich auf den Weg machen, alles zurücklassen für Christus. Und das hat unser Abendland evangelisiert. Und entsprechend war es dann ein Andreas Amrain aus Beromünster, der die Ottilianer gegründet hat. Auch wiederum nach dem Vorbild der abendländischen Christianisierung. Aber ich denke auch zurück schon an den heiligen Bernhard von Clairvaux, der von Cluny aus aufgebrochen ist. Es war ihm zu feudal. Er wollte wieder das ursprüngliche Ideal der Christusnachfolge und Christusliebe finden, nicht einfach 24 Stunden Chorgebet pflegen, so im Dreierrhythmus, jeweils 8 Stunden da drin stehen und singen, bis man eingeschlafen war. Oder ein Bonifaz Wimmer, kaum war Metten wieder begründet im 19. Jahrhundert von Ludwig dem I., der ja zuerst die Benediktinerklöster ausgelöscht hat und als dann das ganze Bildungs- und Sozialsystem in Bayern zusammengebrochen war und er in wunderbarer nächtlicher Erkenntnis offenbar zu seinem Minister Montgelas gesagt hat, du, ich glaube, wir haben die verkehrte Sau geschlachtet, hat er wieder angefangen, Klöster neu zu begründen und aus diesem ersten Kloster Metten ist bereits ein Mitbruder mit 12 anderen losgezogen in die USA, um für die Auswanderer da zu sein, für die Deutschen. Und zwar nicht einfach nur als Seelsorger, sondern wieder um stabile Zentren einzurichten. Das war sein Ziel, wo die Leute hingehen konnten am Sonntag oder zur Schule oder auch für die Landwirtschaft und alles andere. Auch da ging es los und er hat viele angesteckt. Er hat 9 Abteien gegründet, 152 Pfarreien und 175 Schulen. Es ist unglaublich, was in manchen Menschen stecken kann. Nun natürlich nicht er allein, sondern mit anderen. Ich denke heute immer noch zurück, wo haben wir diese Gründertypen, wo haben wir noch diese begeisterten Typen, die andere Menschen anstecken, weil sie selber von Christus angesteckt sind. Die begeistert sind, Begeisterung verbreiten können, weil sie selber den Geist in sich tragen. Und nur um ein paar Ideale nun des benediktinischen Lebens herauszustellen, worauf kommt es an? Auf die Antwort Wenn wir schon Christus suchen, dann müssen wir auf seine Liebe zu uns antworten. Es geschieht zunächst in der Liturgie, in der gemeinsamen, weil wir als Gemeinschaft leben, dann eben auch in der Zwischenmenschlichkeit, in der im gemeinschaftlichen Leben. Wir sind keine Singles und keine Narzissten, obwohl wir es zum Teil geworden sind. Da ist auch ein Stück Krise unserer Gemeinschaften, diese Selbstbezogenheit, die der Papst immer wieder ankreidet auch, dass wir sehen, dass wir wieder eine echte Gemeinschaft bilden, so wie es junge Menschen auch suchen. Junge Menschen suchen eine schöne Liturgie. Junge Menschen suchen eine Gemeinschaft. Und eine ordentliche Arbeit brauchen wir. Denn sonst gehen wir müßig, sonst hängen wir nur herum und verschlampen und verkommen. Passiert auch in Klöstern. Aber wir müssen schauen, ja, dass wir uns am Leben erhalten. Und nicht nur das, meine Damen und Herren. Ich glaube, man sollte auch weiterhin nicht vergessen, dass Arbeit nicht nur Schuften ist, sondern auch schöpferisches Tätigsein. Und deshalb muss auch Kunst weiterhin in den Klöstern gepflegt werden. Und das Ganze braucht noch einen Rahmen, von dem her es getragen und ständig genährt wird. Das ist die geistliche Lesung oder die heilige Lesung, könnte man sagen, die Lectio Divina, wie es die alten Mönche gemacht haben, das Wiederkäuen der Worte der Schrift. Das bietet uns die Sicherheit, die Orientierung für unser Leben. Und wenn wir so unser Leben versuchen zu gestalten, legen wir die Ursprünge wieder frei. Das ist die Restauration unseres benediktinischen Lebens. Denn so ging es von Anfang an. Christus nicht vorziehen, der Liturgie nicht vorziehen, Leben in Gemeinschaft unter Abt und Regel, dann die Dreiteilung Ora, Labora et Lege, dass wir auch das Lesen hierbei eben bewusst nicht vergessen dürfen. Und dabei sind wir stets in Bewegung, meine Damen und Herren. Sie können sich vorstellen, dass sowas ja nicht ein für alle Mal fest ist. Das ist eine lebendige Gemeinschaft. Und das muss weitergehen durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte und die nächsten 1400 Jahre hier. Wäre schön, ich würde gern mal schauen, nach 1400 Jahren, da würde ich sicher hier grinsend dastehen. Nun, das einfach zu erleben, wie wir es weitertragen. Wir brauchen den täglichen Neuaufbruch geradezu. Und das macht unser Leben interessant, meine Damen und Herren. Also ich finde es noch unheimlich spannend, dass ich auch jetzt so als Abprimas immer wieder so unterwegs bin und ich sehe die Aufgabe eigentlich darin, immer wieder mal ein paar Bömpchen zu legen oder ein paar Lampen anzuzünden oder mal wieder einen Motor anzutreiben. Wir Menschen, sobald es uns gut geht, wird es gefährlich. Dann werden wir träge, dann ruhen wir uns auf den Lorbeeren aus. Und dann merken wir gar nicht mehr, dass es bergab geht. In einem Unternehmen, in dem es sehr gut geht, ist sofort die Gefahr gegeben, dass es sich ausruht und einschläft und keine Entwicklung mehr weitermacht. Ein Unternehmer muss ständig in Entwicklung bleiben. Und das müssen auch unsere Klöster. Und wir haben dazu eine treibende Kraft, und die ist der Heilige Geist. Wenn wir dafür offen sind und da Abt sowas wie ein Zugochse oder ein Zugpferd ist, dann ist es eigentlich ganz gut um uns bestellt, nur dürfen die anderen sich nicht zu stark sperren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Du hast zu Recht gesagt, lieber Abt Vigeli, dass die Mitbrüder sich nicht sperren sollen. Dazu gibt es aber auch noch einen kleinen Tipp, was uns Ebden so, ich bin immer auch ein bisschen selbstkritisch, so nicht geläufig war bisher, dass wir von vornherein schon sie einbinden. Und nicht uns was Schönes vorstellen, uns vor den Wagen stellen und dann losziehen wollen und die anderen sagen, na, wir wollen ja gar nicht in die Richtung. Wir müssen uns also sehr wohl überlegen, wie wir es schaffen, und das sage ich genauso den Unternehmern. Wenn einer meint, er sei der Tausendsassa und da müssen alle automatisch folgen, da werden die anderen sagen, bei uns in Bayern sagt man, lauf nur zu, wirst schon schauen. Sondern, dass wir, und das gilt aber dann auch wieder für alle, dass wir alle einbinden. Und alle auch sich einbinden lassen und positiv es dann tragen. Benedikt sagt ja, alle sollen sich dann einbinden, aber in Demut und einbringen. Und was Benedikt auch noch sagt, was wir vergessen haben, in unserer Zeit ist, dass wir die Jungen mit einbinden sollen. Wenn er schon im 6. Jahrhundert schreibt, der Abt soll bewusst alle zu Rate ziehen, weil Gott oft den Jüngeren eingibt, was das Bessere ist. Also einer ihrer bekannten Äbte hat es mal auch zitiert und hat dann gesagt, weil Gott hin und wieder den Jüngeren auch eingibt, was das Bessere ist. Da bin ich aufgesprungen. Das heißt Sepius sogar sehr häufig im Lateinischen. Da sieht man aber, wie wir das interpretieren. Ich musste kürzlich für einen Vorstand, einen internationalen, einen Vortrag halten. Da habe ich gesagt, Sie wollen auch, die hatten gerade Schwierigkeiten. Ich sagte, Sie wollen für morgen überleben? Wo sitzen denn hier die Jungen? Denn die müssen doch den Kamm weiterziehen. Warum haben Sie denn die nicht da? Das ist natürlich ausgerechnet so ein konservativer kirchlicher Mensch daherkommt und die Leute an der Seite packt, hätten sie sich nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich so. Und wir müssen uns noch viel mehr unter die jungen Menschen begeben. Nicht um uns anzubiedern, sondern um die rauszufordern. Immer wieder und uns auch wieder rausfordern zu lassen. Also in dem Sinn wollen wir weiterhin Zugochsen sein und unseren Kamm weiterziehen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Manche sind ja auch dann galoppierende Pferde, kann nie schaden.